Also bevor ich wirklich zum Predigtthema komme, ich bin heute Morgen wach geworden. Ich werde immer früh wach, ich habe dann meine stille Zeit. Das ist ein bisschen schwierig in so einem großen Haushalt, wie ich ihn führe, irgendwann im Laufe des Vormittags zu machen, weil da ist es nie leise. Und habe nochmal so mein Konzept vor Gott gebracht, habe gesagt, okay, gehen wir konform, wie ist das? Und dann hat er zu mir gesagt, bevor du mit irgendwas anfängst, habe ich einen Bibelvers und ich weiß nicht, für wen er gerade explizit ist, aber ich weiß, dass er für jemanden ist. Und er ist jetzt nicht so aus meiner Predigt, aber, Dankeschön, ich kenne euch ja gar nicht, aber wenn ich so höre, was heute Morgen alles schon gesagt worden ist, dann ist er richtig. Und zwar Jeremia 29, 11. Und die meisten von euch werden ja sagen, ja, kenne ich, aber versucht ihn einmal mit dem Herzen zu hören und nicht mit dem Verstand, aus dem ich kenne ihn. In Jeremia 29, 11 steht, denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Gedanken des Heils und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Und ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen hierher gefahren ist und sich wirklich fragt, Gott, was denkst du eigentlich über mich? Bin ich Kind? Wer bin ich? Hey, und Gott sagt dir heute Morgen ganz laut, ich weiß, was ich über dich denke. Und das ist Güte und das ist Freundlichkeit und das ist Liebe und das ist Annahme. Ich weiß, dass ich mir eine Zukunft mit dir träume. Ich sehe deinen Morgen. Du siehst das nicht, aber ich sehe deinen Morgen. Und der Weg, den ich mit dir gehe, der ist gut. Er ist gut. Und du musst es alles nicht verstehen und du musst es nicht sortieren, aber der Weg, den ich mit dir gehe, der ist gut. Da würde ich jetzt auch ganz kurz noch einmal wirklich in die Stille mit euch gehen und das einen Moment festhalten. Gott sagt, ich habe gute Gedanken über dich. Vater, ich danke dir, dass du deine Treue zu uns niemals aufgibst. Und ich danke dir, dass dein Plan für unser Leben gut ist, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Ich muss dich nicht verstehen, ich muss dir nur vertrauen. Vater, und das lege ich über diese Gemeinde, dieses, hey, ich darf dir vertrauen, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass du gut bist. Vater, und jetzt lege ich diese Predigt in deine Hände und ich bitte dich, dass ich dir nicht im Weg stehe, wenn du Menschen begegnen willst. Amen. Ihr habt eine Sonntagsschultante eingeladen. Ich bin Sonntagsschultante. Und ich möchte mit euch eine Geschichte ansehen, denn ich liebe Geschichten und ich liebe die Geschichten der Bibel, weil sie immer Hoffnung tragen. Immer. Und ich möchte heute mit euch reisen nach Susa, in die Burg Susa zu König Xerxes, der dort sitzt und ihr müsst euch das vorstellen, da sitzt ein König und er ist total besoffen. Das klingt jetzt nicht so edel, war es auch nicht. Aber nach 160 Tagen Party ist man jetzt auch nicht mehr so repräsentativ, sagen wir es mal so. Und dieser König feiert und protzt und zeigt, was er erbeutet hat und ist da sehr stolz drauf. Und alle stehen davor und sagen, oh. Und die Männer fangen an, sich Geschichten zu erzählen über ihre Heldentaten. Und es ist Persien. Also man übertreibt und man schweift ab und aus und es wird immer größer alles. Und irgendwann denkt sich dieser König, hey, ich kann sie nicht toppen. Aber ich habe einen Joker. Und dann sagt er einem seiner Diener, bitte geh doch los und sage meiner Frau Vashti, oder wie mein Kinderkirchen, große Kinderleiter sagen würde, Vashti, Vashti. Sage meiner Frau Vashti, sie möge bitte kommen. Und wenn wir den hebräischen Text ansehen, dann steht da, sie möge bitte kommen, nur mit ihrer Krone. Kopfkino an, Königin, komm nur mit deiner Krone. Kopfkino aus, weg, weg, weg. So, weil das ist nicht schön. Keiner will nur mit seiner Krone vor einem Haufen betrunkener Männer kommen. So, und, aber wir sind im Orient. Wir sind, ja, genau, so ging's mir auch, genau so ging's mir auch. So, Orient. Die Frau hatte keine Lobby und sie hatte nichts zu sagen. Aber diese Frau war eine sehr besondere, mutige, ihrer Zeit komplett vorauseilende Emanze. So, und sie hat gesagt, ich mache das nicht. Ich gehe doch jetzt nicht nur mit meiner Krone. Ich mache das nicht. Und für uns klingt das so wie, ja, natürlich macht die das nicht. Weil was ist das denn auch für eine Idee? Aber Hyxerxes war das Hochverrat. Das geht nicht, du kannst nicht zum König sagen. Nein. Also saß er mit seinen treuen Dienern zusammen und diesen ganzen Menschen, die ihn beraten haben, und hat gesagt, was machen wir denn jetzt? Das geht doch nicht. Und einer der Diener hat einen Schlüsselsatz gesprochen, nämlich, wenn das alle Frauen machen, was ist denn dann hier los? Stell dir mal vor, die sagen alle plötzlich, nee, mach ich nicht. Also musste ein Exempel statuiert werden und was, die kam weg. Sie hatte Glück, sie wurde nur verbannt. Das war wirklich das Unterste, was man so an Strafe machen konnte. Xerxes war weich, das war ein warmherziger Mann und nicht besonders kontrolliert. Und dann hat er gesagt, ja, muss sie halt weg. Also war sie weg. Was ich so spannend an dieser Stelle finde, ist, dass da eine Frau steht, die für ihre Zeit in einem kompletten Ungehorsam ist. Aber wir, die wir die Geschichte kennen, wissen, dass Gott schon lange diese Situation in seiner Hand hatte. Denn die Stelle Persiens Queen musste frei werden. Da musste jemand hin, der für das Volk Israel sprechen wird. Aber das wissen die ja alles nicht. Die kennen ja nicht das Ende der Geschichte. Also wird Vashti verbannt und der König hat nur noch sein Harem. Shit. So war es nicht gedacht. Also braucht er eine neue Königin und es kann nicht irgendjemand sein, es muss jemand sein, der sehr, sehr, sehr schön ist. Und weil man ja auch nicht einfach irgendjemand nehmen konnte, gab es ein Casting. Man sammelte im ganzen Land Mädchen. Und als Kind habe ich immer gedacht, boah, wie toll muss das gewesen sein, dass ein Bote gekommen und der hat gesagt, boah, du bist so unfassbar schön, dich nehme ich mit. Heute als erwachsene Frau denke ich, ach, wie schrecklich, stell dir mal vor, jemand würde jetzt zu uns nach Hause kommen und sagen, also die Maike, ne, meine Tochter, also die ist ja schon süß, die wird jetzt Prinzessin, die nehme ich jetzt einfach mit. Ich kann mir meinen Mann sehr gut vorstellen, nein. Vashti, nein, nein, also ja, aber es war so. Die Mädchen wurden alle eingesammelt und auch dann, die waren dann ein Jahr in dieser Burg, wurden ein Jahr lang getrimmt. Also wenn man mich ein Jahr lang einölt, massiert, frisiert, manikürt, dann sehe ich auch toll aus. Also ich bin ganz hoffnungsfroh. Aber sie wurden ein Jahr lang bearbeitet und dann durften sie einmal zum König. Einmal. Und wenn sie viel Glück hatten, durften sie vielleicht ein zweites Mal dahin. Ansonsten hieß es vorbei. Und dann kamen sie in das nächste Haus und dort blieben sie, gut versorgt, wahrscheinlich immer noch eingeölt, getrimmt und weiß der Kuckuck was. Hätte ja sein können, dass der König nochmal an sie denkt. Aber eigentlich wurden sie aussortiert. Das ist nicht schön. Und in diese Geschichte hinein, während der König so beschäftigt ist mit, oh, nette kleine Mädchen, nein, nicht klein, nette junge Mädchen, gab es einen Mann in der Stadt, der hieß Haman. Und Haman hatte noch schlechtere Berater als König Xerxes. Die haben ihm nämlich die ganze Zeit gesagt, du wirst nicht genug gesehen, du wirst nicht genug gesehen. Du bist so wichtig, aber niemand sieht, wie wichtig du bist. Also hat er angefangen aufzubauen, wichtig zu sein. Sehr eitel, sehr stolz, sehr fixiert. Und er hat dem König den Floh ins Ohr gesetzt, ich kürze die Geschichte sehr ab, dem König den Floh ins Ohr gesetzt, alle im Land müssen sich vor mir verbeugen. Das ist schon sehr lustig, dass der König sagt, ja, alle müssen sich vor dir verbeugen, denn eigentlich war er ja der König, aber gut. Und nun taten das auch alle, bis auf einen Mann. Und dieser Mann hieß Mordechai. Und Mordechai stand gerade, während alle knieten. Das kann man nicht übersehen. Und dadurch, dass die jüdischen Männer tagsüber häufig in den Vorhöfen der Burg saßen, also das machte man so, da fanden die Geschäfte statt und so, hat Haman diesen Mann jeden Tag immer und immer und immer wieder stehen sehen, während alle knieten. Und das hat bei ihm so einen Hass ausgelöst und so ein ich will das nicht, dass er entschieden hat, dieser Mann muss weg. Da kommt dann noch eine andere Geschichte rein, die ein bisschen vorher stattgefunden hat, auf jeden Fall werden seine Mordpläne vereitelt. Aber Mordechai hat noch einen Trumpf, der hat nämlich auch eine Tochter. Seine Adoptivtochter, die Eltern waren verstorben, lebte bei ihm im Haus. Und wenn man liest, wie Esther beschrieben wird, muss sie einfach ein Träumchen gewesen sein. Die war nett, die war leise, die war freundlich, offen zugewandt, wahrscheinlich sehr klug. Und Mordechais Adoptivtochter wird auch in dieses Schloss gebracht. und ich muss mir das immer so vorstellen, dieses Mädchen, das schon Vater und Mutter verloren hat, ein neues Zuhause findet, bei einem Mann, der liebevoll für sie sorgt und sie ausbildet, wird plötzlich da rausgenommen und gesagt, so, du bist jetzt auch schön, du bist jetzt auch in Ziegenmilch gebadet. Und was für ein armes Kind. Aber sie ist klug und sie weiß, dass sie Mordechai vertrauen kann. Und er sagt ihr, sage niemandem, dass du Jüdin bist. Woher auch immer er diesen Impuls nimmt, sage niemandem, dass du Jüdin bist. Steh nicht zu deinem Volk. Aha. Gott weiß immer schon 5 Schritte vorher, was passiert. So, und Esther kommt tatsächlich irgendwann auch zum König. Der König findet sie richtig gut. Ob sie jetzt da schon gekrönt wird und Königin ist oder nicht, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Aber sie kommt zum König, sie gefällt ihm und er lädt sie auch häufiger vermutlich ein. Aber in diese Zeit hält Haman es nicht mehr aus, dass er nicht von allen geehrt wird. Und er setzt diesem dem Mädchen zugewandten, rauschbefindlichen König den Floh ins Ohr, die Juden müssen weg. Das ist eine Geschichte, die durch alle Jahrhunderte geht. Die Juden müssen weg. Die stören. Außerdem sind die so reich. Können wir nicht das haben? Und der König sagt wieder, ja, wenn du ein Dekret brauchst, ja, schreib, unterschreibe ich. Ja. Okay. Und das jüdische Volk bekommt eine unfassbare Not. Denn sie dürfen sich nicht wehren, sie wissen, sie sind reich, die Menschen wollen ihr Kapital, sie wissen, das ganze Volk ist bedroht. Mordechai geht daraufhin zu Esther und sagt ihr, Esther, du musst zum König gehen. Wir haben keinen Joker mehr. Du musst dahin gehen und du bist diejenige, die für unser Volk einstehen muss. Und das darf sie nicht. Also ich meine, da war gerade eine Frau verbannt worden, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten hat. Und jetzt kommt die nächste Frau und sagt, hallo, mich hast du nicht gerufen, aber ich komme trotzdem. Und Esther hat fürchterliche Angst. Woraufhin Mordechai diesen viel zitierten Satz sagt, könnte es sein, dass du für eine Zeit geboren wurdest wie diese. Aber an dem möchte ich mich heute auch gar nicht so festhalten, obwohl er wunderschön ist und man da ganze Predigen drüber halten könnte. Aber Mordechai sagt noch ganz viele andere Sachen, unter anderem, wenn du nicht gehst, dann wird von einer anderen Stelle Hilfe kommen. Und das wird häufig übersetzt, also das Buch Esther wird ja häufig gleichgesetzt mit, dass es ein Buch, wo Gott nicht drin erwähnt wird, aber an der Stelle wird er. Er wird chiffriert erwähnt, denn woher sollte denn dem Volk Hilfe kommen? Woher sollte uns denn Hilfe kommen? Wenn nicht von Gott. Also sagt Gott ganz, Mordechai sagt ganz klar zu Esther, wenn du nicht gehst, das ist okay. Lass deine Berufung stehen. Geh nicht in Gottes Wegen für dich. Kannst du machen. Dann wird er jemand anders wählen. Und das löst bei Esther was aus. Und ihre Antwort ist so unfassbar klug, denn sie sagt, ich gehe, aber du und das gesamte Volk, ihr müsst 3 Tage für mich fasten. Im Judentum ist es so, dass Fasten und Gebet immer zusammengehören. Es wird nie gefastet, um des Nicht-Essens willen, das ist eine Diät. Wenn man fastet, nimmt man diese Zeit bewusst, um in Gottes Gegenwart zu gehen. Das heißt, das ganze Volk, Mordechai ist losgegangen und er hat die ganze jüdische Community angehalten, zu fasten und zu beten. Für ein Kind? Die haben auch für sich gefastet, weil die wussten, Esther ist unsere Repräsentantin in der Stadt. Natürlich haben die auch für sich gefastet. Aber ist es nicht heute noch so, dass wenn wir als Gemeinschaft ein Kind verlieren, dass wir alle verloren haben? Dieses Volk steht auf und fastet für die Rettung des Volkes und ein Mädchen. 3 Tage. Und sie braucht diese 3 Tage, denn in diesen 3 Tagen bauen sich 2 Spannungen auf. Auf der einen Seite die Erwartungshaltung ihres Volkes, Gott wird handeln. Hey, wir stehen vor seinem Thron gemeinsam als Einheit. Wenn wir als Einheit zu Gott kommen, hat das immer einen Wert für ihn. Wir als Einheit stehen vor seinem Thron. Wir fasten, wir legen alles hin, was wir haben, damit diese Frau stark ist. Und auf der anderen Seite haben wir Haman, der ein Volk zurüstet, einen Angriff zu starten. Könnt ihr euch vorstellen, was in dieser Stadt für eine Stimmung war? Die haben alle nur auf das Startsignal gewartet. Und dann geht Esther zu diesem König. Und im Judentum war es so, dass dieser Satz, der damals zur Zeit Daniels gesagt wurde, dieses sucht der Stadt Bestes, das ist für die Juden bindend. Das war nicht für diese Zeit, das ist bindend. Das heißt, wenn ein Jude irgendwo wohnt, will er, dass es der Stadt gut geht, in der er wohnt. Israel ist Heimat, die Stadt, in der ich lebe, ist die zweite Heimat. Und der soll es gut gehen. Also geht diese Frau mit dem Herzenswunsch, Susa soll es gut gehen, mein Volk soll gerettet werden. Die war sicher, keiner wusste, dass sie Jüdin ist. Die hätte da ewig weiter wohnen können, also bis man stirbt. Aber ne, sie war sicher in diesem Haus. Und sie geht los und sagt dem König, sollen wir zusammen Abendessen essen? Ich meine, das ist jetzt auch nicht so ein Spektakel. Aber sie lädt den König und Haman ein. Und für Haman war das wie ein Ritterschlag. Nur der König und ich und das Mädchen. Die Königin. Und wir essen zusammen. Und mit dieser Herzenshaltung, hey, jetzt habe ich es geschafft, geht Haman in dieses Essen. Während Esther in dieses Essen geht, ich habe diese eine Chance, mein Volk zu retten. Und der König geht rein und denkt wahrscheinlich, Hähnchen. So, und so kommen sie alle zusammen und essen zusammen. Und der König ist so verliebt und er findet Esther so niedlich, dass er sich überlegt, worüber könnte so ein Mädchen sich freuen? Vielleicht eine Stadt, eine Provinz, ein Krönchen. Und er sagt sie, hey, was wünschst du dir? Und überleg mal, du sitzt da als Mann, davor sitzt deine Braut, also ich kann mir nicht so vorstellen, wie man als Mann da sitzt, aber stell dir vor, du bist ein Mann und du sitzt da und da sitzt deine Braut und du sagst ihr, was wünschst du dir? Und du hast keine Limits. Dieser Mann hatte kein Limit. Die hätte sich wünschen können, ich wünsche mir den Nil, ja, dann kriegt sie den Nil. Gut. Und du sitzt da und das Einzige, was deine Frau zu dir sagt, ist, ich möchte nicht sterben. Und ich möchte, dass mein Volk überlebt. Und Sex, das war nicht amüsiert. Er ist so böse, dass er wutschnaubend, Tische schmeißend den Raum verlässt und erstmal in den Garten rennt. Ist wahrscheinlich besser. Und Haman ist schockiert. Denn Esther sagt ganz klar, dieser Mann will mein Leben und das meines Volkes. Und ein königliches Dekret konnte nicht zurückgenommen werden. Wo wären wir denn hingekommen, hätte der König einfach seine Meinung ändern können? Also mussten sie einen Gegenentwurf planen und sie planen einen Gegenentwurf, dass die Juden sich wehren dürfen, dass sie Schutz bekommen und Waffen bekommen und all diese Dinge. Und am Ende ist Mordechai der engste Berater des Königs. Haman und seine ganze Familie ist tot. Und Esther wird Königin. Und aus dieser Zeit ist ein Fest entstanden, das heißt Purimfest. Also die Juden feiern ja wirklich viel. Und dieses Purimfest findet jedes Jahr statt. Viele traditionelle Juden fasten 3 Tage vorher und beten und nutzen wirklich die Zeit, sich darauf auszurichten, dass Hoffnung ins Land kommt. Und das finde ich so unfassbar wunderschön. Stellt euch mal vor, ihr als Gemeinde würdet einmal im Jahr innehalten und 2 Tage nehmen, die nur darauf ausgerichtet sind, dass Gott Hoffnung für euch hat. Dass seine Gedanken über euch gute Gedanken sind. Und für die Juden ist das Buch Esther ein unfassbares Freudenbuch, weil sie sagen, in diesem Buch wird ganz präzise beschrieben, dass Gott sich immer vor und zu seinem Volk stellt und auch immer einen Plan hat, es zu retten. Und ich würde kurz gerne mit euch einen ganz kleinen Ausschwenker machen in die jüdischen Feste. Wenn ich damit fertig bin, werdet ihr auch wissen, warum. Die Juden haben, die wissen, wie man feiert, und die haben ganz viele Feste. Und das erst und häufigst gefeierte Fest bei den Juden ist der Sabbat. Wir nehmen den immer so als Ruhetag und ne, entspannen, und das ist auch richtig so. Aber am Sabbat feiern die Juden die Schöpfung. Jede Woche wieder. Und das ist wunderschön. Stellt euch mal vor, ihr würdet jeden Tag 5 Minuten innehalten und euch über eine Sache freuen, die ihr seht. Ich bin mal mit meiner Tochter spazieren gegangen, da war sie noch ganz klein, da muss sie so 3, 4 gewesen sein. Und wir wohnen in der Nähe der Wupper, und die, wenn die Steine da so abbrechen, dann sind die, also du siehst halt diese Gesteinsschichten, und das meiste ist Schiefer, aber zwischendurch hast du so Einschlüsse, die glitzern. Das sieht ein bisschen aus wie beim Schinken der Speck, aber es glitzert halt im Stein. Und dann sind wir da spazieren gegangen, und dann hat sie mich gefragt, warum glitzern diese Steine? Und ich habe keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Ahnung von Steinen. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung von Steinen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, 4 Jahre alt, kleines Mädchen, alles glitzerte in unserem Leben. Die hat Gott dahin gelegt, weil er wusste, dass wir irgendwann nach hier spazieren gehen und dass du dich dann freust, wenn die Steine glitzern. Und ich kam mir so gut vor. Eine gute Antwort. Und dann guckt sie mich an und sagt, und was hat er für dich hier hingelegt? Hey, und ganz ehrlich, ich habe geweint, weil ich habe gar nicht gesucht, was er für mich dahingelegt hat. Seitdem gehe ich ganz anders durch den Wald. Was hat er für mich dahingelegt? Nehmt euch doch jeden Tag einen kleinen Moment und sucht nach dem, was Gott für euch hingelegt hat. Das wird eine Lebenshaltung, zu suchen, was Gott für mich hingelegt hat. Das höchste Fest der Juden ist Yom Kippur. An Yom Kippur wird immer gefastet, und es ist der Versöhnungstag. Dann feiern sie das Laubhüttenfest, Sukkot, Purim, um nur einige zu nennen. Ich will jetzt auch gar nicht so lange darauf eingehen, weil sonst werde ich zu spät. Und in diesen Festen geben die Juden ganz viel Tradition weiter. Jedes Jahr wird das Buch Esther gelesen. Jedes Jahr. Manche Juden fasten 3 Tage, dann wird das Buch gelesen. Und dann feiert man ein Fest, das ausschließlich darauf ausgerichtet ist, Gott hat Hoffnung für dich. Das ist fast noch schöner als Weihnachten, obwohl Weihnachten auch heißt, Gott hat Hoffnung für dich. Und wisst ihr, überlegt mal die Kinder, wie unsere Kinder sich freuen auf Weihnachten, und die haben so viele Akzente, wo die Kinder sich einfach drauf freuen. Diese Feste zu feiern, ist Tradition. Aber wenn wir Tradition gesund leben, geben wir unseren Kindern keine Asche. Wenn wir unsere Traditionen gesund leben, dann geben wir unseren Kindern Feuer. Und das ist ein Feuer, das sie ein Leben lang warm hält. Denn wenn sie einmal eine Berührung hatten, wirklich mit dem Heiligen Geist, wenn ich einmal wirklich eine Berührung hatte mit dem Heiligen Geist, dann will ich das wieder haben. Dann habe ich das nicht immer. Das ist in meinem Leben auch nicht so. Ich wandle nicht von Blume zu Blume und habe permanent irgendwie hier, ne? Auch Zeiten, wo ich denke, oh Mann, ich bin nicht... Ich müsste viel besser sein. Aber wenn wir unseren Kindern Feuer geben, wenn wir ihnen den Heiligen, wenn wir sie hungrig machen nach mehr von Gott, dann wird sie das ein Leben lang begleiten. Und dann werden sie diese Phase haben in der Pubertät, die sie haben müssen und die sie haben sollen und auf die sie ein Anrecht haben, wo sie uns in Frage stellen. Aber wir wollen doch auch, dass ihr Glaube wird. Ich will nicht, dass meine Kinder, also meine selbstgemachten, aber auch nicht die ganzen anderen, die ich habe, ich will nicht, dass die meinen Glauben glauben. Ich will, dass sie ihren Glauben glauben. Für mich als Kind war es unfassbar anstrengend, dass mir immer vermittelt worden ist, der heiligste und allerbeste Zugang zu Gott ist Lobpreis. Und das ist gut. Lobpreis ist gut. Mein Zugang zu Gott sind Geschichten. Was soll ich machen? Mein Zugang zu Gott ist die Bibel, weil da nur Geschichten drinstehen. Und ich lese die, und dann sagen Leute ganz oft, was liest du da? Und dann sage ich, ja, das Guck doch, das steht da. Guck doch, das steht da. So, ich liebe es, auch mit Kindern, und Kinder lieben es häufig auch wirklich sehr, mal zu gucken, was war denn in der Zeit von Esther los? Wie haben Leute sich da benommen? Wie haben die sich angezogen? Warum haben die das gemacht? Warum ist das so seltsam? Warum ist das viel toller als bei uns? Was passiert da eigentlich wirklich? Denn nur, wenn ich die Zeit verstehe, verstehe ich die Geschichte. Ansonsten erzählt mir jemand was. Und ich will, dass sie verstehen. Aber wenn sie verstehen, werden sie Feuer fangen. Und wenn sie Feuer fangen, lassen sie sich nicht mehr mit Asche abspeisen. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja, das klingt ja alles ganz gut und naja, was ist denn so Feuer? Ja, manchmal ist man so unfassbar müde. Ich bin manchmal zumindest unfassbar müde. Und ich möchte euch heute einen Weg, ich möchte euch mit auf einen Weg nehmen, wie wir unsere Vision wiederbekommen. Denn wenn du eine Vision haben willst für dein Leben, für deine Kinder, für die Kinder deines Umfelds, für deine Gemeinde oder Kirche oder wie auch immer wir diesen Ort der Gläubigen nennen möchten, dann brauchst du eine Perspektive. Und der erste Schritt zu einer neuen Perspektive ist immer Dankbarkeit. Sei dankbar für das, was du hast. Nicht für das, was irgendjemand anders hat, neidisch, sondern sei dankbar für das, was du hast. Das ist das, was gerade da ist. Ich sage immer, wir arbeiten mit dem, was wir gerade haben. Wenn ich einen Kindergottesdienst habe und ich habe Kindergottesdienste, da kommen ein oder zwei Kinder, dann arbeite ich mit ein oder zwei Kindern. Und wenn ich Kindergottesdienste habe, da sind 25, dann arbeite ich mit 25. Und ich versuche so vorbereitet zu sein, dass ich ad hoc wechseln kann von 2 auf 25. Oder von 25 runter auf 2. Lass uns dankbar sein für das, was wir haben. So, und wenn wir nur zwei Kinder da sitzen haben, hey, dann können wir mit denen Beziehung leben. Eins der größten Nöte unserer Gesellschaft ist, dass Kinder nicht gesehen werden. Kinder sind ein zu verwaltendes Gut. Man bekommt sie und dann müssen sie gut sein. Ja? Funktionier, sei gut, sei erfolgreich, lerne, benimm dich gut. Ich lese gerade ein unfassbar schönes Buch, das heißt, wie aus anstrengenden Kindern großartige Erwachsene werden. Und ich habe da so einen Spaß dran, weil sie schreibt in diesem Buch so Sachen wie, wir geben unseren Kindern ständig Etiketten. Und als ich das las, habe ich gedacht, ja. Und dann beschreibt sie das so, wenn du eine Tüte Milch bekommst und da steht drauf, Haarmilch, 1,5% Fett. Wurde geprüft von Fresenius und kommt aus der Molkerei in Bayern. Dann weißt du, okay, ist Haarmilch, schmeckt ein bisschen sauer, 1,5% Fett, ja, aber mir kann nichts passieren, Fresenius hat es untersucht. So. Und dann erwartest du Haarmilch. Würde aus dieser Tüte plötzlich Apfelsaft kommen, fändst du das nicht gut. So im Kaffee ist nicht schön. Wir geben unseren Kindern ständig Etiketten. Dann lass uns doch was Gutes draufkleben. Das ist mein Sohn, ich bin stolz auf ihn. Das ist meine Tochter, sie hat heute ihr Zimmer aufgeräumt. Sie ist ein ordentliches Mädchen. Letzten Endes entwickeln sie sich exakt so, wie wir sie betiteln. Und Liebe und ein segnendes Elternhaus darf nicht an Leistung gekoppelt sein. Liebe und Segen sind was anderes als Lob. Hey, du hast eine 2 in Mathe geschrieben. Cool, das ist Lob. Sag das, also wenn es eine 2 ist. Sag das, das ist gut. Aber Segen heißt, ich stelle mich zu dir, ich stehe vor dir, ich stehe hinter dir, egal wie du dich gerade benimmst, weil ich zu dir gehöre. Und Kinder, die das mitbekommen, können sich ganz anders nach Gott und der Ewigkeit ausstrecken, als Kinder, die klein gehalten werden. Du musst geerdet sein im Hier und Jetzt, um dich nach der Ewigkeit ausstrecken zu können und dabei nicht zu fallen. Unsere Kinder müssen gesehen werden. Und wenn ihr nur 2 Kinder im Kindergottesdienst habt, dann feiert diese 2 Kinder und seht sie. Das erleben sie manchmal die ganze Woche nicht. Kinder sind kein zu verwaltendes Gut, sie sind das Höchste, was Gott uns anvertrauen kann. Und ich frage mich oft, wie er auf diese verrückte Idee gekommen ist. Die sind so zart. Kinderseelen sind so unfassbar zart. Was wir tun können, um sie zu schützen, sollten wir tun. So, und dann lasst uns wirklich auf unser Vokabular achten. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt drauf komme, steht nicht in meinem Skript. Aber lasst uns wirklich auf unser Vokabular achten. Nicht du bist anstrengend, dein Verhalten ist anstrengend. Nicht, das ist mir hier zu laut, sondern ich möchte, dass es leise ist. Achtet mal drauf, wie oft ihr sagt, was ihr nicht wollt und wie selten, was ihr wollt. Ganz oft weiß mein Gegenüber aber gar nicht, was ich will. Ganz oft weiß nicht mal ich, was ich will. Kleine Kinder wissen, was sie wollen. Denen trainieren wir das dann ab. Und ich plädiere nicht für das unerzogene Kind. Ich mag gut geprägte, aus der Beziehung heraus erzogene Kinder. Aber wenn ich aus der Beziehung heraus erziehe, wenn ich weiß, wer ist denn mein Gegenüber, wer ist diese Person, wie geht es dieser Person, dann kann ich vielleicht auch mal sagen, ja, heute ist dein Verhalten ein bisschen seltsam. Der hat auch viel um die Ohren gerade. Wir sollten mal einen Kakao zusammen trinken. Aber wenn ich nicht in Beziehung bin, sehe ich nur das Viehverhalten. Ich komme jetzt zurück. Dann hätte mir nicht sagen dürfen, dass ich so viel Zeit habe. Ich möchte mit euch ein bisschen über Vision und Perspektive sprechen. Und eine gesunde Vision und eine gesunde Perspektive erlangen wir nur aus der Dankbarkeit heraus. Und weil ich finde, dass es eigentlich fast nichts gibt, was der Seele so wohl tut, wie Gottes Wort zu hören, werde ich euch jetzt einfach ein paar Bibelverse vorlesen. Und ich habe sie bewusst nicht auf der PowerPoint, weil ich möchte, dass ihr mir zuhört. Ihr dürft auch gerne die Augen zumachen und einfach einen Moment nehmen, wo ihr das auf euch wirken lasst, weil es wunderschön ist. Erster Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. 1. Korinther 15, 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 2. Thessalonicher 1, 3. Wir müssen Gott allezeit für euch danken, liebe Brüder, wie sich's gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. 1. Chronik 16, 34. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Römer 11, 36. Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Psalm 9, Vers 2. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Kolosser 3, 17. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leib, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Kolosser 4, Vers 2. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm in Danksagung. Merkt ihr, was das macht? Wenn wir Gottes Wahrheit über und in unser Leben hineinsprechen, dann kommt unsere Seele zur Ruhe. Und unser Herz kann eine Pause machen von dem Ganzen, was ist nicht gut, wo habe ich Not, wovor habe ich Angst. Weil zu sagen, du musst keine Angst haben, ist das eine. Aber Gottes Wahrheit über meinen Schmerz zu sprechen, ist was ganz anderes. Und wenn ihr sagt, ich weiß gar nicht, wo die Reise hingehen soll, dann fangt an, Gottes Wahrheit zu suchen. Für euch ganz persönlich. Die wenigsten Leute stehen da und sagen, ich weiß ganz klar, was meine Berufung ist. Ich habe schon ganz lange in meiner Berufung gelebt. Dann haben Leute angefangen zu sagen, es ist so selten, dass man jemanden sieht, der wirklich in seiner Berufung lebt. Und ich habe gedacht, ja. Und ich habe gar nicht verstanden, dass die Leute über mich sprechen. Weil das für mich so normal war, dass ich das tue, was ich tue, dass ich das nie als Berufung definiert hätte. Was soll ich denn sonst machen? Kann ja nichts. Wenn du nicht weißt, was du kannst, dann fang doch an, mit Psalm 143, Vers 10 zu beten. Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf sicherem Weg. Die Bibel ist voll von Hoffnungsgeschichten und die Bibel ist voll von Gebeten. Hey, und wenn mir die Worte fehlen, wisst ihr, wie oft ich Psalm 23 bete? Wie oft ich das Vaterunser bete. Wir singen in letzter Zeit häufiger mit den Kindern dieses Vaterunser im Himmel. Hey, ich könnte jedes Mal weinen, wenn die Kinder da stehen und sagen, dein Wille geschehe. Und wenn ich das ernst meine für mein Leben, wisst ihr, wie viel Erleichterung da drin liegt? Wenn Gottes Wille in meinem Leben geschehen darf, dann muss ich es auch nicht mehr verstehen, weil ich habe dem Höchsten die Erlaubnis gegeben, dass ich ihm vertraue, auch wenn ich es nicht verstehe. Und ich verstehe vieles nicht. Leute, die auf der Bühne stehen, wirken oft so wie, ja, bei denen läuft's. Weißt du, die leitet einen großen Arbeitsbereich in einer großen Gemeinde. In meinem Leben gab es ganz viele Momente, wo ich vor Gott gestanden habe und gesagt habe, Gott, ich verstehe das nicht. Mein ältester Sohn ist mit 11 an Diabetes erkrankt. Und es gab eine Nacht, da wussten wir nicht, ob er überlebt. Und ich saß an diesem Bett und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich halte das nicht aus. Ich ertrage den Moment nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn dein Kind sterben hätte dürfen, wäre er schon gestorben. Aber noch bin ich der Chef im Haus. Weißt du, und dann kannst du sagen, okay, ich stelle mich darauf, dass mein Gott sagt, mein Kind wird nicht sterben. Wenn du denn so eine feste Zusage hast, grundvorausgesetzt, oder du kannst sagen, ich renne trotzdem noch hysterisch durch den Flur. Also entweder vertraust du oder du wirst verrückt. Dazwischen gibt es nichts. Und wenn ich solche Sachen sage, ich sage die nie aus dem hohlen Bauch, weil ich laufe genauso einen Lebenslauf wie ihr. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bete ich mit der Bibel, weil ich habe oft keine Worte. Was ich euch heute auch noch mal ganz, ganz deutlich mitgeben möchte, ist, du bist kein schlechter Christ, nur weil du vielleicht nicht weißt, ob du am richtigen Platz stehst. Wir bauen uns häufig so ein Bild auf von, ich muss immer wissen, was ich zu tun habe. Ich muss immer das Richtige sagen. Und wenn ich etwas mache, dann muss es erfolgreich sein. Ich plane einen Kaffee trinken in der Gemeinde und es muss gut sein. Ich rede mit jemandem und der muss hinterher auf Knien vor mir liegen und Gott anflehen um Gnade. Also nicht mich, sondern Gott. Hey, wir sind auf dem Weg. Und da ist es wieder, das, was Gott über uns denkt, sind Gedanken des Friedens. Und wir kommen nicht drum rum, ich bin eine Mitarbeiterin der Credo-Kirche, wir müssen kurz über Fußball sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an das Sommermärchen 2006. Als die deutsche Fußballnationalmannschaft unter der Leitung von Jürgen Klinsmann eine wirklich gute Leistung abgeliefert hat. Sie sind nicht mehr Weltmeister geworden, aber das Land hat sie gefeiert, als wären sie. Wenn du eine Mannschaft trainierst, besteht die Kunst darin, eine Mannschaft daraus zu machen. Du kannst einen Rudel Spitzenspieler auf ein Feld stellen. Also du kannst Gemeinde bauen mit einem Haufen Leute, die unfassbar gut sind, aber wenn sie nicht anfangen, sich im Wir zu sehen, wird die Mannschaft nicht gewinnen. Du gewinnst im Wir, du gewinnst nicht im Ich. Im Reich Gottes ist das aber genauso. Wenn ich möchte, dass Gott mein Leben dominiert, dann muss ich mit ihm in das Wir gehen. Und so wenig eine Fußballnationalmannschaft gewinnen wird, wenn sie einmal im Monat zusammen trainiert und sonntags zusammen einen Kaffee trinken geht, werden wir nicht dieses Gefühl von, hey, komplett leistungsfrei, um meiner selbst willen, bin ich ein geliebtes Kind meines Schöpfers. Wir werden dieses Gefühl nicht bekommen, wenn wir nicht zu ihm gehen. Und da ist es wieder. Was ist dein Weg zu Gott? Mein Weg zu Gott sind Geschichten. Ich kann im Kino plötzlich fürchterlich anfangen zu weinen, weil ich ein Bild sehe oder etwas höre und das voll in mein Herz trifft und Gott sagt, bam, Baby, ne? Komm, machen wir was draus. Während ich manchmal auch im Lobpreis stehe und denke, das ist sehr schön. Was ist dein Zugang zu Gott? Der Wald, Geschichten, Lobpreis. Such deinen Weg zu Gott, weil der ist leicht. Den Weg von jemand anders zu Gott zu laufen, ist unheimlich schwer. Und such eine Beziehung, denn nur aus der Beziehung heraus kann ich ich sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.